Anja, 30 Jahre alt und ohne Arbeit, nimmt für den Sommer einen Job als Kanu-Scout in Schweden an. Zunächst ist die Ich-Erzählerin begeistert von der Gruppe Gleichgesinnter. Aussteiger, Abenteurer und Naturfreaks. Doch schon bald wird diese mächtige Einheit für sie zur Bedrohung. Eine junge Frau, ein fast elfenähnliches, nicht greifbares Wesen, erscheint am See und legt Anja ohne zu zögern die Arme um den Hals. Sie begegnen sich auch außerhalb des Camps und jedes Mal herrscht eine erotisierende, aber auch irritierende Atmosphäre. Die Gruppe wird langsam skeptisch und beginnt, ihren Unmut über diese gleichgeschlechtliche Annäherung kundzutun.
Ich hob den Fußball auf, um ihn in den Schuppen zu bringen, damit er über Nacht nicht feucht wurde. Er lag zwischen angekohlten Zeitungsfetzen. Eine schwarze Spur zog sich über das Leder. Jemand hatte etwas quer darüber geschrieben. Ich schoss den Ball in Richtung Gartenschlauch, aber die Schrift verblasste nicht. Es schien Edding zu sein. Zur Beschriftung der Tonnen und Packsäcke wurden Stifte mit wasserfester Farbe gekauft. »No Gaze« stand da. Ich trug den Fußball ins Küchenzelt. Ich legte ihn direkt neben die Spüle. »No Gaze« stand jetzt kopfunten in Spiegelschrift auf dem Wasserhahn. Ich versuchte, die Worte mit einem Schwamm und Spülmittel abzureiben.
Äußerst karg und zugleich poetisch beschreibt die Autorin in kältere Schichten der Luft Emotionen und Situation. Alles erscheint in einem diffusen Licht. Eines Tages nimmt Siri, diesen Namen gibt Anja der Unbekannten, ihre Freundin mit nach Hause. Es entsteht eine Spannung voll flirrender Erotik, doch Siri verlangt von ihr Intensität der Gefühle und Konsequenz im Handeln, aber kein Sex. Zurück im Camp wird Anja degradiert und soll lediglich Lagerwache halten. Ralf, ein ehemaliger DDR-Grenzer, schleicht sich eines Morgens heimlich in ihr Zelt, um sie zu vergewaltigen. Sie schlägt mit der Taschenlampe auf ihn ein und lässt ihn verletzt zurück. Vielleicht, so denkt sie später, war es nur ein Wachtraum, wie alles, was sie in Schweden erlebt. Fantasie und Realität sind auch für den Leser immer weniger deutlich voneinander zu unterscheiden. Nichts ist so, wie es scheint. Siri sieht in Anja ihre verlorene Liebe, einen Schiffsjungen namens Schmoll. Anja lässt sich auf das Spiel ein und versetzt sich mehr und mehr in die Rolle des Schmoll. Und so verschmelzen mit der Zeit Schmoll und Anja auf bizarre Weise und sogar sprachlich wird aus sie ein Er.
Es war einfach. Mit ihr auf die Party zu gehen war einfach. Sich versteckt hinter den Tanzenden zu halten war einfach. Wie er in der Getränkeschlange stand und zwei Gläser Limonade kaufte und zwei Strohhalme nahm, war einfach. Wie er sich vorsehen musste, um in der Menge nicht anzustoßen und alles zu verschütten. Er trug das Glas zu ihr herüber. An seinen Turnschuhen klebte Sand, seine Füße waren zu groß und die Schultern. Sie würde seine Schultern nicht mögen, sie waren knochig. Wie sollte er sie jemals in eine runde Form bringen, schmiegsam machen und angenehm? Was wusste er schon, was wusste er überhaupt von Mädchen, außer dass man von ihnen abschreiben durfte, wenn man einmal ihr Freund geworden war. Und schon das war schwierig. Er kickte einen schlaffen Luftballon vom Boden hoch. Er nahm ihn mit dem Spann wie ein Profi, ohne die Limonade dabei zu verschütten, und er hoffte, sie würde das sehen. Und machte es gleich nochmal. So in etwa. So in etwa jedenfalls war es leicht.
Und dann passiert es doch. Siri und Schmoll, von Anja verkörpert, schlafen miteinander. Anja will das Camp verlassen und den Rest des Sommers mit ihrer Geliebten verbringen. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. Die beiden Frauen rudern zum Lager zurück, um Anjas Sachen zu holen, und sehen Ralf betrunken am Ufer stehen. Er beschimpft sie und es kommt zu einem Zweikampf.
Das Wasser war schwer, es hielt mich am Boden. Ich wusste nicht, wie ich so schnell an ihn herangekommen war. Ich traf ihn im Gesicht, im Magen, wie wir ans Ufer gelangt sind. Ich hörte zwei, die sich prügelten. Stille Schläge, kein Wort. Der Junge holte aus und sprang und winkelte die Arme an. Er duckte sich und ging erneut los. Blindwütig, seine Unterlippe begann zu bluten. Er schwitzte. Es war seine Gelegenheit. Er bekam einiges ab, aber da steckte er weg. Er wischte einfach mit dem Handrücken drüber, bevor er wieder ausholte und zulangte. Er blieb dran. Er hielt fest an dem, was sie hatten und was jetzt in den Schmutz gezogen worden war. Ich hörte ihn und den anderen und spürte nichts. Erst später dann Schmerz in den Knöcheln, im Kiefer und irgendwo im Unterleib. In der Ferne zog ein Gewitter auf.
Anja stößt ihn von sich und dabei schlägt er auf einem Stein auf. Die Campchefin Svenja regelt die Angelegenheit auf ihre Art. Sie wird erzählen, dass Ralf stark alkoholisiert im See ertrunken sei. Siri ist fort, vielleicht für immer. Aber was die beiden Außenseiterinnen auf ewig verbindet, ist ein Toter. Bis zum Schluss bleibt Kältere Schichten der Luft eine rätselhafte, aber durchaus spannende Geschichte. Auf faszinierende Weise stellt die Autorin unterschwellige und offensichtliche Gewalt neben die Leichtigkeit des Seins. Alles in diesem Roman ist möglich, und auch Schmoll ist nur eine Möglichkeit. Und weil Antje Ravik-Strubel so souverän erzählt, folgt ihr der Leser vertrauensvoll in die Sphären des Unbestimmten.